Die Ahnenliste Jesu im Matthäusevangelium wirkt auf den ersten Blick wie eine trockene Namensliste. Doch hinter jedem Namen steht eine Geschichte, in der Gott mit schwachen, begrenzten Menschen seinen ewigen Plan verfolgt. Wer genauer hinschaut, entdeckt, in diesen Generationen zeichnet Gott eine Linie vom gefallenen Menschengeschlecht hin zu einem neuen, von ihm gerufenen Volk, das Anteil am Königreich der Himmel hat. Die Frage ist deshalb nicht nur, woher der König kommt, sondern auch, zu welcher Familie wir heute gehören und aus welcher Quelle wir tatsächlich leben. Abraham, aus dem gefallenen Geschlecht in das gerufene Volk. Wenn Matthäus die Abstammung des Königs Jesus nicht bei Adam, sondern bei Abraham beginnen lässt, öffnet sich ein leiser, aber tiefer Perspektivwechsel. In den frühen Kapiteln von 1. Mose begegnet uns die Menschheit als ein einziges, von Gott geschaffenes Geschlecht. Doch dieses Geschlecht verliert sich immer weiter von seinem Ursprung her, bis es sich im Land China sammelt und sagt, auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze in den Himmeln ist, und machen wir uns einen Namen. Was äußerlich als beeindruckende Kulturleistung erscheint, ist innerlich ein programmatischer Bruch mit Gott, der Mensch will Höhe, Einheit und Namen, aber unabhängig von dem, der ihn geschaffen hat. Darauf reagiert Gott nicht mit ratloser Ohnmacht, sondern mit einer verborgenen Wendung seines Handelns. Er zerstreut, was sich gegen ihn erhebt, und wendet sich einem einzelnen Menschen zu. Mit Abraham beginnt eine neue Geschichte mitten in der alten. Jehova nun sprach zu Abraham, geh fort aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. In den ersten 10,5 Kapiteln von 1. Mose versuchte Gott, mit dem erschaffenen Geschlecht zu handeln, aber er kam nicht durch. Das erschaffene Geschlecht versagte ihm. Der Mensch fiel in einem solchen Ausmaß, dass die ganze Menschheit bis zum Äußersten gegen Gott rebellierte und den Turm und die Stadt Babel baute, um ihre Rebellion zum Ausdruck zu bringen. So gab Gott das erschaffene und gefallene Geschlecht auf und rief einen, Abraham, aus diesem Geschlecht heraus, damit er der Vater eines anderen Geschlechts würde. Diese Bewegung Gottes weg vom allgemeinen Menschengeschlecht hin zu einem Gerufenen ist keine Laune, sondern eine Antwort auf die Verhärtung des Herzens. Wenn ein ganzes Geschlecht Gott zurückweist, schafft Gott sich ein neues Geschlecht, nicht durch biologische Neuschöpfung, sondern durch Berufung. Abraham wird Vater eines Volkes, das zuerst nicht durch Blut, Kultur oder Ethnie definiert ist, sondern durch ein Wort, das gehört, und einen Ruf, dem gehorcht wird. Der Hebräerbrief fasst es zusammen, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. In diesem Gehorsam wird eine neue Abstammungslinie eröffnet, ein Geschlecht, das in der Unsichtbarkeit von Gottes Verheißung lebt, während es äußerlich noch in derselben Welt steht wie alle anderen. Hier bekommt die Abstammung des Königs plötzlich eine existenzielle Nähe. Denn wenn Christus Sohn Abrahams genannt wird, dann ist seine Linie nicht einfach die Fortsetzung einer biologischen Kette, sondern die Vollendung eines Glaubenswegs, den Gott mit einem Gerufenen begonnen hat. Paulus schreibt, und wenn ihr des Christus seid, dann seid ihr Abrahams Same und gemäß der Verheißung Erben. In Christus zu sein bedeutet darum, aus der anonymen Masse des gefallenen Adam herausgenommen zu sein und in die Glaubensfamilie Abrahams versetzt zu werden. Gottes Blick ruht nicht mehr primär auf unserer alten Herkunft, auf Herkunftsgeschichte, Prägung und Fehlentscheidungen, sondern auf dem Bund, den er mit dem Vater der Glaubenden geschlossen hat. Wer an Christus glaubt, wird in diesen Bund hineingezogen und damit auch in die Königslinie, die von Abraham zu David und von David zu Jesus führt. So wird unsere Identität nicht mehr von Babel her gelesen, sondern von Abraham her. Babel steht für das Stolze, wir machen uns einen Namen, Abraham für das Stille, geh fort, in das Land, das ich dir zeigen werde. Zwischen beiden liegt eine unsichtbare, aber entscheidende Grenze. Auf der einen Seite der Mensch, der sich selbst erhöht und doch zerstreut endet, auf der anderen Seite der Mensch, der sich von Gott rufen lässt und gerade so zum Ausgangspunkt eines gesegneten Geschlechts wird. Wer Christus gehört, steht, auch wenn vieles in der Biografie nach Babel aussieht, vor Gott unter der Überschrift Abrahams Kind. Diese Zugehörigkeit nimmt der eigenen Geschichte nichts von ihrem Gewicht, aber sie verschiebt den Mittelpunkt, nicht mehr die alte Linie bestimmt, was möglich ist, sondern die Verheißung, in die hinein wir gestellt sind. Und sie sagten, auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze in den Himmeln ist, und machen wir uns einen Namen, damit wir nicht über die ganze Erdoberfläche hin zerstreut werden. Jehova nun sprach zu Abram, geh fort aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Aus der Linie Adams in die Linie Abrahams versetzt zu sein, bedeutet, das letzte Wort über unser Leben spricht nicht die Geschichte des Scheiterns, sondern der Ruf Gottes. Wer sich im Glauben an Christus hält, steht in Gottes Augen nicht mehr unter dem Zeichen des Turmbaus, sondern unter dem Zeichen der Verheißung. In dieser stillen, aber tiefgreifenden Verschiebung liegt eine bleibende Ermutigung, wir sind nicht an die Grenzen unseres alten Geschlechts gebunden, sondern gehören zu dem gerufenen Volk, in dem Gottes König seine Wurzeln und seine Freude hat. Abraham und Isaak, gerecht und lebendig durch Glauben, nicht durch eigene Werke. Abraham tritt in der Schrift nicht zuerst als Held der Leistung auf, sondern als Mensch, dem Gott eine Zusage macht. Bevor er etwas Vorzeigbares tut, bevor er Altäre baut oder Prüfungen besteht, steht das Wort, Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Die Grundlage seiner Beziehung zu Gott ist nicht sein Tun, sondern Gottes Sprechen und sein Antwortglauben. Darum schreibt Paulus, darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz kann offenlegen, wo wir verfehlen, aber es kann niemanden gerecht machen. Die Gefallenen klammern sich an das, was sie für Gott tun können, die Berufenen werden Schritt für Schritt dahin geführt, ihr Vertrauen von der eigenen Leistung zu lösen und auf Gottes Werk der Gnade zu stützen. Die Gefallenen verlassen sich auf ihr eigenes Werk, die Berufenen hingegen glauben an Gottes Werk, nicht an ihr eigenes. Kein gefallener Mensch kann durch Werke vor Gott gerechtfertigt werden. Deshalb setzen die Berufenen, die von Gott aus dem gefallenen Geschlecht herausgerufen worden sind, ihr Vertrauen nicht auf ihre eigene Anstrengung, sondern Vertrauen auf Gottes Werk der Gnade. In Abrahams Biografie ist dieser Weg unscheinbar und zugleich schmerzlich sichtbar. Der Ruf Gottes erreicht ihn, doch der Aufbruch geschieht über Umwege, mit Stützen in der eigenen Familie. Später, als die Verheißung eines Sohnes ausbleibt, lässt er sich auf Hagar ein, um mit eigener Energie nachzuhelfen. In Ismael liegt das bleibende Zeichen eines Glaubens, der sich doch noch auf menschliche Machbarkeit abstützt. Gott aber bleibt bei seiner Linie, nicht dieser wird dein Erbe sein, sondern einer, der aus deinem Leib hervorgehen wird, der wird dein Erbe sein. Er wartet, bis Abrahams und Sarahs natürliche Kraft erschöpft ist, bis der Punkt erreicht ist, an dem jede Erfüllung jenseits menschlicher Wahrscheinlichkeit liegt. Dann schenkt er Isaak, den Sohn der Verheißung. Isaak steht damit als lebendiges Gegenbild zu Ismael. Beide sind Söhne Abrahams, aber ihr Ursprung ist grundverschieden. Paulus deutet, denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien, aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Fleisch meint hier nicht nur grobe Sünde, sondern alles, was aus eigener Kraft, eigener Klugheit, eigener Planung hervorgeht, selbst wenn es scheinbar auf Gottes Ziele zielt. Die Verheißung dagegen kommt aus Gottes Initiative, sie trägt seine Kraft und seinen Zeitpunkt in sich. Isaak wird nicht aus einem optimierten Lebensentwurf geboren, sondern aus einer Situation, in der Abraham nur noch halten und glauben kann, was Gott zugesagt hat. In der Opfergeschichte auf Moria tritt diese Wirklichkeit in eine letzte Schärfe. Gott fordert Abraham auf, nimm jetzt deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, Isaak, und zieh in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer. Der Sohn, der so lange erbeten, so schmerzlich erwartet, so freudig empfangen wurde, soll hingegeben werden. Nicht als Vernichtung, sondern als Prüfung, hängt Abrahams Herz an der Gabe oder am Geber. Im Innersten dieser Szene berührt der Glaubensweg Abrahams die Linie des Königs, auch Christus wird als einziger, geliebter Sohn nicht verschont, sondern hingegeben, doch hier ist kein Widder an seiner Stelle. Die Bereitschaft Abrahams spiegelt im Schatten, was Gott in voller Wirklichkeit tut. So wird deutlich, Glaube, der rechtfertigt, ist keine abstrakte Zustimmung, sondern eine Beziehung, die Gott selbst höher hält als seine Gaben und seine sichtbaren Erfüllungen. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz Erkenntnis der Sünde. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Die Geschichte von Abraham und Isaak zeichnet den Weg aus der Anstrengung in die Verheißung nach. Sie entlarvt, wie tief das Bedürfnis reicht, Gottes Wort mit eigener Kraft abzusichern, und zeigt zugleich, wie treu Gott bleibt, wenn er unsere natürliche Stärke abbaut. Wer lernt, seine Ismaels im Licht Gottes zu sehen und den von ihm geschenkten Isaak nicht festzuhalten, sondern ihm anzuvertrauen, der entdeckt nach und nach eine Freiheit, in der Gerechtigkeit und Lebenskraft nicht mehr aus eigener Leistung, sondern aus der Gnade des Königs fließen. Jakob und Juda, vom supplantierenden Menschen zum königlichen Priestervolk. Jakob tritt als Erbe der Verheißungen Abrahams und Isaaks auf die Bühne, doch sein Name erzählt eine andere Geschichte. Er bedeutet Verdränger, Fersenhalter, einer, der andere überholt, indem er sie zurückdrängt. Schon bei der Geburt hält er die Ferse Esaus, als wolle er sagen, ich gehe vor dir. Später kauft er dem hungrigen Bruder das Erstgeburtsrecht gegen ein Linsengericht ab und erschleicht mit listiger Verkleidung den väterlichen Segen. In Charan setzt sich das Muster fort, er taktiert gegenüber Laban, arrangiert sich Vorteile, schichtet Herden. Jakob trägt die Verheißung, aber seine Art, sie zu sichern, spiegelt noch ganz das alte Herz, misstrauisch, berechnend, auf eigene Initiative gebaut. In ihm begegnet uns ein Gläubiger, dessen Stellung vor Gott hoch ist, Sohn Isaaks, Enkel Abrahams, und dessen Lebensstil doch lange von menschlichem Drängen geprägt bleibt. Jakob bedeutet Verdränger. Er verdrängt andere, bringt sie unter sich und steigt über sie hinauf. Als er und sein älterer Bruder Esau aus dem Mutterleib kamen, hielt Jakob Esaus Ferse fest. Es war, als würde Jakob sagen, Esau, geh noch nicht. Warte auf mich. Lass mich zuerst gehen. Jakob war wirklich ein Fersenhalter. Gott lässt diesen Jakob nicht fallen, aber er bestätigt ihn auch nicht in seinem Muster. Stattdessen wird Jakobs Leben zu einem langen, geduldigen Lernweg. Nächte der Angst, Konflikte mit Laban, die Furcht vor Esau, die Nacht am Jabok, all diese Stationen sind mehr als biografische Episoden. Sie sind das Feld, auf dem Gott den Fersenhalter in einen Beter, den Taktiker in einen Ringenden, den Verdränger in einen, der sich segnen lässt, verwandelt. Als Jakob in der Nacht mit dem unbekannten Mann ringt, wird er gefragt, was ist dein Name? Und er muss aussprechen, was ihn geprägt hat, Jakob. Daraufhin erhält er einen neuen Namen, Israel, Fürst Gottes. Die Umwandlung besteht nicht darin, dass seine Geschichte ausgelöscht wird, sondern darin, dass Gott mitten in dieser Geschichte einen neuen Anfang setzt. Aus dem Mann, der sich selbst nach vorn bringt, formt er einen, der sich von Gott bestimmen lässt. In dieser geprägten, aber veränderten Familie tritt Juda hervor. Äußerlich ist er nur einer von 12 Söhnen, innerlich wird er zu einer Schlüsselgestalt. Er fällt nicht makellos auf, man denke an die Episode mit Tamar, doch in der Josefs Geschichte zeigt sich eine andere Seite. Juda ist es, der vorschlägt, Josef nicht zu töten, sondern zu verkaufen. Später übernimmt er Verantwortung für Benjamin, ich will Bürge für ihn sein, aus meiner Hand sollst du ihn fordern. Als die Brüder in Ägypten in der Gefahr stehen, Benjamin zu verlieren, tritt Juda vor den unbekannten Herrscher hin und bietet sich selbst anstelle des Bruders an. In diesem Eintreten für den Schwächeren, in der Bereitschaft, an die Stelle des anderen zu treten, beginnt etwas von jener königlichen Gesinnung aufzuleuchten, die später in Christus ihren vollkommenen Ausdruck finden wird. Diese innere Entwicklung spiegelt sich in der Verteilung des Erstgeburtsrechts wider. Eigentlich hätte Ruben, der Erstgeborene, den dreifachen Anteil erhalten, die königliche Autorität, das priesterliche Amt und den doppelten Anteil am Land. Doch wegen seiner Unbeständigkeit und Unreinheit verliert er diesen Vorrang. Das Erstgeburtsrecht wird aufgeteilt, Josef erhält den doppelten Anteil des guten Landes, Levi trägt das priesterliche Amt, Juda empfängt die Königsherrschaft. Über ihn spricht Jakob, nicht weichen wird das Zepter von Juda noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hervor, bis der Schilo kommt. Später heißt es, denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern, und aus ihm sollte der Herrscher sein, aber das Erstgeburtsrecht gehörte Josef. So steht Juda in der Linie, aus der der König hervorgeht, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld, und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch ein wenig von dem Roten essen, von diesem Roten da, denn ich bin erschöpft. Jakob aber sagte, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Da sagte Esau, siehe, ich gehe doch dem Sterben entgegen, was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Und Jakob sagte, schwöre mir heute. Und er schwor ihm und verkaufte Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da sagte Juda zu seinen Brüdern, was gewinnen wir, wenn wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, wir wollen ihn an die Ismaeliter verkaufen, und unsere Hand sei nicht an ihm, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch. Und seine Brüder hörten auf ihn. Jakob und Juda zeigen, wie Gott Menschen aus der Enge des eigenen Vorteils in die Weite der königlichen und priesterlichen Berufung führt. Die Linie des Königs ist nicht die Bahn makelloser Charaktere, sondern der Weg Verwandelter, an denen Gottes Geduld und Treue sichtbar werden. Wer sich in ihren Geschichten wiedererkennt, darf darin keine Anklage, sondern eine Hoffnung lesen, der dreieine Gott ist fähig, auch aus einem Fersenhalter einen Mitregenten und aus einem Bruder, der einst wegstößt, einen Bruder zu machen, der trägt. In dieser Hoffnung wird der Blick frei, das eigene Ringen nicht zu beschönigen und doch mit Zuversicht auf den zu sehen, der uns in die königliche Familie Abrahams, Jakobs und Judas hineingenommen hat. Herr Jesus Christus, König aus dem Geschlecht Abrahams, Isaaks, Jakobs und Judas, danke, dass du aus einem schwachen, widersprüchlichen Menschengeschlecht hervorgegangen bist und uns in deine königliche Familie hineinrufst. Du siehst unser Festhalten an eigener Kraft, unsere inneren Kämpfe und unsere Angst loszulassen, und doch erklärst du uns in dir zu Kindern der Verheißung. Stärke in uns den Glauben, der nicht auf Ismael, sondern auf Isaak schaut, nicht auf unser Tun, sondern auf deine Gnade und deine Zusage. Wo wir wie Jakob aus eigener Anstrengung vorwärts drängen, gib uns das Vertrauen, zur Ruhe zu kommen und uns von dir verwandeln zu lassen, bis aus dem alten Menschen ein Israel wird, das in deiner Gegenwart lebt. Lass uns unsere Berufung als Erstgeborene, Priester und Könige nicht verachten, sondern deine Nähe und deine Herrschaft über unserem Leben als kostbares Erbe bewahren. Fülle uns mit der Hoffnung, dass dein Werk in uns stärker ist als unsere Fehler und dass deine Treue unsere Geschichte zu einem Zeugnis deiner Gnade macht. Amen.